Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Servus.
Christi.
Herzlich willkommen bei
Darf's ein bisschen Mord sein?
Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
Und ich bin Amrei Baumgartl.
Und wir sind Mordgeflüster, ein True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Ich bin Lisa.
Und ich bin Marie. Hallöchen. Hallo. Heute sitzen wir zusammen, denn der Monat Oktober ist schon seit vielen Jahren Breast Cancer Awareness Month. Unterschiedliche Organisationen machen in diesem Zeitraum weltweit nicht nur darauf aufmerksam, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind, sondern versuchen auch, das Thema Brustkrebs in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, wo die Krankheit hingehört, denn immerhin erkrankt in Deutschland jede achte Frau im Lauf ihres Lebens an einer Form davon.
Und wie sorgt man am besten für Aufmerksamkeit? Indem man darüber spricht. Und genau das machen wir dieses Jahr mit Mashup Against Cancer, eine Aktion von Acast und Equality Media, bei der diesen Oktober immer zwei Podcasts, die sich noch gar nicht kennen, aufeinandertreffen und zum Thema Brustkrebs sprechen.
Das reicht dann von eigenen Erfahrungen und Ängsten bis hin zu allen möglichen Infos und Wissen rund um das Thema. Jedes Mashup-Paar setzt dann seine ganz eigenen Schwerpunkte. Mit dabei sind Shows wie Wahre Verbrechen, der Lila Podcast, Gedankensalat, Darf's ein bisschen Mord sein und Mordgeflüster.
In den Shownotes verlinken wir euch die anderen Mashup-Folgen. Aber jetzt sind wir erstmal dran mit unserer Mashup Against Cancer Sonderfolge. In unserem Podcast-Feed und dem von Darf's ein bisschen Mord sein. Eine kurze Inhaltswarnung noch vorweg. Es geht in dieser Folge natürlich um Brustkrebs. All diejenigen, bei denen das Thema schlechte Gefühle auslöst, raten wir, die Folge nicht oder nicht alleine zu hören.
Wäre natürlich toll, wenn wir als Teil von Mashup Against Cancer dafür sorgen können, dass mehr Leute verstehen, was Brustkrebs eigentlich ist und ihre Vorsorge noch ernster nehmen. Aber wir wollen auch bereits Betroffenen helfen.
Deshalb haben Acast und Equality Media mit der Aktion zwei Spendenlinks für die beiden NGOs Yes We Can, Sir und Pink Ribbon Deutschland ins Leben gerufen.
Die Spendenlinks findet ihr in den Shownotes zusammen mit einer kurzen Beschreibung der Organisation und ihrer Spendenziele.
Aber jetzt stürzen wir uns erstmal in unser Metier und sprechen ein bisschen über True Crime.
True Crime.
Ja.
Wir haben jede eine kleine True Crime-Geschichte vorbereitet für euch. Wer mag denn anfangen? Amrei?
Ja gut, dann
traditionsgemäß.
Dann machen wir es alphabetisch.
Frei.
Ja. Der Fluch des A's in der Schule. So.
Amrei Baumgartl auch noch, gell?
Es ist so, es war wirklich ein Fluch.
Immer vorne dabei.
Ja. Ich habe was mitgebracht, was uns Marie-Christine eingeschickt hat. Und sie hat auch eine ganz liebe Nachricht dazu geschrieben und zusätzlich ein Bild ihrer Katze mitgeschickt.
Sehr gut.
Auch sehr süß. Ich glaube, die macht gerade Yoga, die Katze, oder sie verrenkt sich. Ich habe keine Ahnung. Und sie hat uns von einem Fall erzählt, der in Oakland, Kalifornien im Juli 1997 passiert ist.
Mm.
Da gab es zwei Schwestern, Stevie Allman, 52 Jahre alt, und Sarah Mitchell, 47 Jahre alt. Und die beiden wurden rein optisch oft für Zwillinge gehalten, weil sie sich so ähnlich geschaut haben. Aber da hört dann auch die Gemeinsamkeit schon auf, weil Stevie setzt sich in das für die Sicherheit in der Nachbarschaft wahnsinnig stark ein, engagiert sich gegen Kriminalität und Drogendealer. Sarah wiederum
ist eher auf dieser Seite.
Ist eher auf dieser Seite. Ja, perfekt, genau. ich würde sagen, sie führte eher ein instabiles Leben. War in der Vergangenheit öfter auffällig gewesen, eben genau wegen Drogenkonsum, Kriminalität und so weiter. Am 1. Juli brannte das gemeinsame Haus von den beiden. Also das Haus haben sie von ihren Eltern geerbt. brannte bis auf die Grundmauern ab. Beide Schwestern wohnten zu diesem Zeitpunkt noch dort. Stevie hat starke Verbrennungen erlitten und hat in der Nacht, wo das Haus abgebrannt ist, panisch dann bei den Nachbarn geklingelt und um Hilfe gebeten und meinte, dass Drogengangs des Viertels, also die Gangs, gegen die sie sozusagen aktiv war, sie umbringen wollten, weil sie ihnen im Weg sei.
Mhm.
Der Vorfall wurde dann ganz groß in den Medien gemacht, es wurden Spendenaufrufe gestartet, dieser armen Frau zu helfen, weil sie ja alles verloren hat.
Und Stevie war die Gute, in Anführungszeichen.
Stevie war die Gute, unter Anführungszeichen, mhm. genau, die sich stark macht für die Sicherheit in der Ortschaft.
Mhm.
Mit diesen Aufrufen und den Medienaufrufen kamen halt dann auch Bilder von ihr in der Zeitung und es wurde wahnsinnig viel Geld aufgestellt für diese arme Frau. Und dann mit diesen Bildern meldeten sich aber zwei der insgesamt 5 anderen Geschwister von den beiden, die dann meinten, nope, das ist nicht Stevie, das ist Sarah. Also so ähnlich schauen die sich dann, also ja, enge Familienmitglieder kennen den Unterschied anscheinend.
Warte, sie sind Zwillinge, oder?
Na eben nicht, sie wurden nur optisch dafür gehalten. Sie sind Altersunterschied von 5 Jahren. Und daraufhin hat die Polizei dann Untersuchungen angestellt. Und dann kamen halt immer mehr Widersprüche ans Licht. Allen voran die Tatsache, dass zerbrochene Fensterscheiben von diesem niedergebrannten Haus nicht nach innen lagen, wie es eigentlich der Fall hätte sein müssen, wenn man Molotow-Cocktails ins Haus hineinwirft, sondern eher nach draußen.
Hi.
Dann wurden Fingerabdrücke genommen und tatsächlich, Stevie ist nicht Stevie, sondern Sarah. Und ja, wo ist dann eigentlich Stevie? Gute Frage, Amrei. Als die Polizei dann die Brandruine genauer untersucht hat, haben sie Überreste von Stevies Leiche in einer Gefriertruhe entdeckt.
Ah, ich habe damit gerechnet.
Mit der Gefriertruhe im Feuer? Wirklich?
ja, also Kalifornien, ne?
Ja.
Da ist es tendenziell eher mal warm.
Ah, da gibt's dann große Gefriertruhen.
Ja, genau. In warmen Gegenden tun sie die Leichen gern mal in Gefriertruhen.
Ja. Franziska, wir geben keine Tipps.
Bei uns ist es ja, Klimawärme. Egal. Anderes Thema. Heute geht's um Krebs.
Ja, auf jeden Fall wurde Stevie zu lebenslanger Haft verurteilt.
Okay.
Sarah, ja. Stevie war ja. Siehst du,
wie war die schon lag ja tiefgekühlt in der Truhe.
Die nicht in der Gefriertruhe war, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ja. Eieiei.
Ja, du ahnst es nicht, ne? Das ist.
Aber ganz schön skrupellos, die eigene Schwester umzubringen.
Ja.
Aber warum hat sie umgebracht?
Das stand nirgends. Ich gehe mal
weiß
davon
man nicht.
Ja, ich
vielleicht
mal davon,
wegen den Spenden? Wurde da nicht was gespendet für die armen Schwestern?
Ja, genau.
Vielleicht wollte sie sich bereichern.
Mhm. Und der Mensch, der ihr da im Weg steht, weil der dann sagen würde, so arm bist du gar nicht, ist halt dann doch die enge Schwester, mit der sie zusammenlebt. Ja. Aber äußerst skrupellos. Ja, wirklich. Mhm. Wirklich. Was habt ihr mitgebracht?
Ja, machen wir doch mit dem zweiten B-Nachnamen weiter, oder?
Ja. Obwohl, meiner fängt auch mit B an.
Ach so. Ah. Okay.
Wer soll?
Wer ist dann zuerst?
Oder du?
Ja, ich kann gerne loslegen.
Na, dann leg los, Marie.
Okay. Also, mein Fall spielt tatsächlich in Deutschland. Und es ist so, dass 2016 mehrere Krebspatienten, nachdem sie sich bei einem Heilpraktiker in Behandlung befunden haben, sterben. Und ja, dieser Heilpraktiker, der hat von alternativmedizinischen Krebstherapien ja Gebrauch gemacht und hat die tatsächlich überdosiert. Und alle 3 PatientInnen sind dann an einem Hirninfarkt gestorben. Man hat später herausgefunden, dass es sogar die 6-fache Dosis war. Und er hat Brombrenztraubensäure intravenös verabreicht. Und die
kannst du das nochmal sagen? Wie?
Ja, Brombrenztraubensäure. Es gab auch noch einen chemischeren Begriff, aber den hätte ich noch schlechter aussprechen können.
Okay.
Ich habe noch ein bisschen was rausgesucht zu dieser Bromance-Traubensäure. Mhm. Also die wird in Verbindung mit einem potenziellen Zytostatikum gebracht. Also sie wird beispielsweise gegen Bronchialkarzinome, wurde sie schon mal eingesetzt, allerdings nur in Tierstudien. Also da konnte 2004 bei 19 Ratten eine vollständige Rückbildung von Karzinomzellen beobachtet werden. Und in Deutschland ist diese Bromance-Traubensäure allerdings nicht zugelassen, weil sie auch einfach noch nicht hinreichend erforscht ist. Das hat diesen Heilpraktiker allerdings nicht davon abgehalten, die einzusetzen. Und ja, die Verteidigung, also er ist dann angeklagt worden und die Verteidigung hat einen Freispruch gefordert, da man deren Meinung nach nicht vollends nachweisen kann, dass die Tode mit der Injektion des Medikaments in Zusammenhang stehen. Außerdem haben all seine PatientInnen zuvor eine konservative klassische Krebstherapie abgelehnt und demnach ist die Verteidigung davon ausgegangen, dass die sich über die Risiken also hätten im Klaren sein müssen. Das Gericht hat das allerdings anders gesehen und für die steht fest, dass der Tod einer Belgierin, einer Niederländerin und eines Niederländers direkt im Zusammenhang mit der Gabe des Zellgiftes gestanden hat. Und dieser 61-jährige Heilpraktiker beteuert zwar im Nachhinein, dass er immer gleich vorgegangen sei und er sich diese Reaktion auf dieses Medikament in Anführungszeichen nur wegen einer anderen Zusammensetzung des Wirkstoffs erklären kann. Allerdings hat das Gericht es anders gesehen und ihn zu einer 2-jährigen Haftstrafe, allerdings nur auf Bewährung, verurteilt.
Und, also das Gericht hat die Ausflüchte, die Ausreden nicht akzeptiert.
Richtig, genau. Genau. Ja, also sehr tragisch, passt ja jetzt auch in dem Zusammenhang zu unserem Oberthema. Aber ich finde es ganz, 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 ganz schrecklich.
Also, und das ist halt so, also ich werde das so aggressiv, so schnell, weil ich mir denke, da spielt jemand mit der Hoffnung auf Leben. Egal, ob, also ja, in dem Zusammenhang, egal wie die Krankheit sich entwickelt hätte, aber wenn du verzweifelt bist und krank bist und dann tatsächlich dein Leben in die Hände von so einem Scharlatan gibst, ist es einfach unverantwortlich zu sagen, ja, weil das heilt oder ich habe Heilung für dich. Ich werde so schnell so wütend. Ja?
Ganz oft wissen sie, dass es nicht funktioniert und sind nur aufs Geld aus. Manchmal sind sie auch davon überzeugt, dass es funktioniert, ja. Aber es gibt sie
und
halt.
Und bauen sich dann nachher vielleicht so eine Rutsche aus dem Haus in einen Pool. Da gibt es auch den Fall.
Es gibt einen ganz schrecklichen Fall noch zu allgemeiner Krebstherapie.
Da hat ein Apotheker, war das, glaube ich, der hat dann falsche Medikamente verkauft. Also ich glaube, das war tatsächlich sogar nur Kochsalzlösung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und hat dann aus von dem Geld sich nachher eine Rutsche aus dem Schlafzimmer in den Pool in den Garten gebaut. Und das ist ein ganz, ganz schlimmer Fall. Also der toppt wirklich alles.
Ja. Aber hier in dem Fall könnte man natürlich auch vermuten, dass er sich hauptsächlich daran bereichern wollte, weil Leute, die so verzweifelt sind, sind halt auch bereit, horrende Summen zu bezahlen, um vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit zu haben oder so. Und jemand, der das ausnutzt, finde ich auch
ganz furchtbar.
Ja. Wir haben den Begriff, Franziska und ich, Scheißfigur.
Ja, das passt.
Ja, das ist doch mal eine richtige Scheißfigur.
Definitiv eine Scheißfigur. Wie schaut's denn aus, Lisa? Hast du auch so einen schlimmen Fall oder hast du was ein bisschen?
Er ist auch ein bisschen schlimm. Also.
Okay, meiner ist, ja, je nachdem, wie man es sieht, ich finde es nicht schlimm.
Vielleicht nehmen wir erst den Schlimmen und dann den Angenehmen zum Ende hin, damit wir alle mit einer besseren Stimmung den Tag verbringen.
Ja.
Okay, soll ich einfach mal starten?
Ja, klar, mach du weiter.
Also bei mir geht es heute um fehlerhafte Brustimplantate. Denn seit 2010 stehen die Implantate von Poly Implants Prothesis, kurz PIP, im Verdacht, gesundheitliche Probleme bei den implantierten Frauen zu verursachen. Die defekten Implantate wurden seit 1992 mehr als 200.000 Mal in verschiedenen europäischen Ländern verkauft.
Oh.
Und mittlerweile ist halt bekannt, dass mindestens eine Französin nachweislich an den Folgen verstorben ist. und in mindestens 8 Fällen Frauen Krebsdiagnosen erlitten haben. Und das war dann hauptsächlich Brustkrebs.
Oh, wow.
Insgesamt sind bei der Justiz in Marseille mehr als 2000 Beschwerden betroffener Frauen eingegangen, weswegen die Staatsanwaltschaft dann aufgrund von Körperverletzung und fahrlässiger Tötung ermittelt hat.
Mhm.
Nach Angaben von französischen Behörden hat das insolvente Unternehmen billiges Industriesilikon verwendet, um halt Geld einzusparen.
Ja,
Wahnsinn. Und dieses verwendete Gel, was halt in diesen Implantaten ist, ist halt deutlich flüssiger als das, was halt normal dafür verwendet wird. Und deswegen kann das halt aus dem Implantat austreten.
Und dann hast du es in deinem Körper direkt, ohne jeglichen Schutz.
Genau. Und was nämlich noch dazu kommt, ist, dass dieses Silikon oder dieses dieser Bestandteil, der um dieses Gel ist, dass der halt auf Dauer porös wird und das dann aufplatzt. Und dann ist natürlich, kann dieses flüssige Gel da komplett einfach austreten.
Und dieses Plastik ist halt nicht für den Körper gemacht.
Richtig. Nee, korrekt. Genau. Es ist halt einfach so billiges, Industriesilikon, ne? Also nichts, was irgendwie im Körper sein sollte.
Das tust du ans Fenster oder sowas, aber doch nicht in dich hinein.
Genau. Und offenbar wurden auch diese Billigimplantate nach Deutschland exportiert. Und mittlerweile ist halt bekannt, dass auch auf jeden Fall 19 Fälle in Deutschland mit diesen, ja, mit diesem Billigstoff implantiert wurden. Jetzt ist es so, dass den Frauen halt geraten wurde, wenn sie halt wissen, dass die mit PEP implantiert sind, aber man kriegt halt so einen Wish, wo drauf steht, was einem implantiert wurde. Denen wird auf jeden Fall geraten, sich halt jetzt umgehend mit dem Chirurgen in Verbindung zu setzen, der halt operiert hat. Und es ist halt aktuell noch total schwierig, eine Gesamtzahl zu ermitteln, weil sich halt noch nicht alle Frauen gemeldet haben. Weil es gibt natürlich auch seit 1992 Frauen, die vielleicht schon verstorben sind, wo man das gar nicht weiß, dass es halt im Zusammenhang zum Beispiel mit den Implantaten geht.
Das ist ja jetzt seit 30 Jahren.
Wahnsinn.
Nach Einschätzung von Experten gibt es allerdings keinen Grund zur Panik. Es wäre jetzt erstmal nur eine Vorsichtsmaßnahme, was ich auch super finde.
Ja. Wow.
Ja gut, ich meine, Panik hilft selten.
Genau.
Aber
das ist natürlich,
Grund zur Besorgnis würde ich da dann schon sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Grund zu handeln. Und zwar
jetzt. Grund zu handeln.
Nicht panisch, aber jetzt.
Genau.
Es muss ja dann nicht immer erstmal was passieren, ne? Also wir
starten jetzt. Es ist ja auch schon was passiert.
Ja, genau. Also, hoppala.
Ja. Unter anderem steht halt der TÜV Rheinland unter Verantwortung, da diesem halt Schlampereien der Zertifizierung vorgeworfen wird. Also die haben diese Implantate im Prinzip abgenommen. Aber der TÜV, der weist alle Vorwürfe zurück, weil die sagen halt, die haben sich halt an alle Vorschriften gehalten, die vorher ausgeklügelt wurden. Aber das Berufungsgericht von Paris hat den TÜV jetzt verurteilt neben dem französischen Tochterunternehmen. Und die müssen jetzt mehreren hundert KlägerInnen Entschädigung zahlen.
Na, immerhin, ja. Mhm. Aber auch da, es wird so fahrlässig mit Menschenleben gespielt, einfach nur um Profit daraus zu schlagen. Ja. Das ist so letztklassig.
Ja.
Da vor allem aber schon mit Frauen. Also hier geht es ausschließlich um Frauen, würde ich mal annehmen.
Das stimmt.
Also die meisten OPs sind halt durch Brustvergrößerungen zustande gekommen, aber es sind ja auch ganz viele Frauen dabei, die zum Beispiel nach Brustkrebs einen Wiederaufbau der Brust gemacht haben. Und das finde ich auch so schlimm, weil du hast eh schon was Schlimmes durchlebt. Du musstest die Diagnose, du musstest die Therapie, du hast dann deine Brust abgenommen bekommen, was für eine Frau natürlich auch irgendwo immer super schlimm ist, dann willst du einfach wieder ein normales Leben führen und dann kommt da auch noch jemand um die Ecke und setzt dir halt so ein Industriesilikon einfach ein und damit
Neue tickende Zeitbombe.
Richtig,
im Grunde.
Ja.
Unglaublich. Ja,
Wahnsinn.
Unglaublich.
Wow.
Ha! Oje.
Wir brauchen was.
Wir brauchen was zum Aufmuntern.
Franziska, jetzt, alle Hoffnung ist auf dich gerichtet.
Jetzt könnten wir alle schon wieder sehr, sehr wütend werden, glaube ich. Nein, es ist irre. Aber nochmal ganz kurz, ich habe auch gelesen mal, dass jetzt in den letzten Jahren noch einige Frauen, die sich die Brüste sehr viel größer haben machen lassen, die Brustimplantate wieder rausnehmen haben lassen, weil sie tatsächlich jetzt, auch wenn es kein Industriesilikon war, das ausgetreten ist, weil sie tatsächlich große Probleme dann bekommen haben damit. Jetzt nicht nur, dass es einfach schwer ist und schlecht für den Rücken, sondern andere Probleme auch. Zum Beispiel, wenn ihr RuPaul's Drag Race kennt, die Michelle, die da in der Jury sitzt, die ist eine von denen, wenn ich jetzt nicht vollkommen.
Aber ich habe tatsächlich schon, also ich kenne sie jetzt nicht, aber ich habe schon von mehr Frauen gehört, die das tatsächlich haben wieder rückgängig machen lassen, weil sie einfach sich krank gefühlt haben dadurch.
Mhm. Ja. Es ist nicht einfach, ja, da machen wir mal was, sondern es ist halt tatsächlich ein Eingriff und du hast einen Fremdkörper in dir.
Was halt auch dann, wenn ich jetzt ein bisschen philosophisch werden darf, spannend ist mit diesem eben, was ist überhaupt weiblich? Mhm. Weil wer, also ich kenne niemanden, der das hat machen lassen. Es gibt verschiedenste Gründe, wenn man damit glücklich ist, super. Aber ich glaube, wenn niemand einem vorschreiben würde, unter Anführungszeichen, was schön ist, was sexy ist, was weiblich ist, wenn wir jeden Körper einfach so akzeptieren würden, wie er ist und ihn schön finden würden, so wie er ist, ich glaube, dann würde dieses Thema gar nicht so viel Raum kriegen. Verkleinere ich was, vergrößere ich was, muss ich irgendeiner Norm entsprechen, um eben geliebt zu sein, mich schön zu fühlen. Also, wie Franziska sagt, es ist auch hauptsächlich eben bei Frauen der Fall von ich will geliebt sein, attraktiv sein.
Ja,
das stimmt.
Okay.
Franziska.
Wir brauchen was zum Aufatmen.
Ja.
Ich habe mir gedacht, wir gehen nach Florida.
Mhm.
Und ihr wisst schon, was es bedeutet, wenn ich über eine Person aus Florida spreche. Es wird wahrscheinlich eher wild.
Und skurril.
Also, am 31. August 2020 ist eine Frau in Florida verhaftet worden, nachdem sie sich ausgezogen hat und ein Sextoy verwendet hat, direkt im Geschäft.
Muss man sich auch erstmal trauen.
Naja, damit man keine Ehe...
Voll Katze.
Aber man will ja auch keine Katze im Sack kaufen. Also bevor ich was mitnehme und dann daheim drauf komme, nö, gefällt mir gar nicht.
Aha. Hält kann man nicht das dann eigentlich wieder umtauschen?
Nein, benutze Teile nicht. Also, es heißt immer in den Artikeln, dass sie dieses Sextoy, und es steht leider nicht genau da, was es war, also dieses Sexspielzeug gestohlen hat. Jetzt frage ich mich halt, solange du noch im Geschäft bist, kannst du es wirklich stehlen?
Ich glaube, du kannst Essen stehlen, indem du es isst im Geschäft.
Ja, okay. Ja.
Aber du kannst es dann immer noch bezahlen eigentlich.
Ja.
Man sagt dann, ich habe in das Brötchen hier schon mal reingebissen, aber
ja,
genau.
Vielleicht wollte sie das auch so machen.
Genau, sie hat es ja auch gegessen.
Also, Theresa Stanley, 36 Jahre alt, hat im Geschäft das Sexspielzeug ausgepackt, hat sich komplett nackig gemacht und hat angefangen, es zu verwenden, als sie eben noch im Geschäft war. Dann hat sie sich in den Lagerraum des Geschäfts zurückgezogen und hat es weiter verwendet. Die Angestellten haben die Polizei gerufen, die auch prompt kam anscheinend, zumindest war sie noch nicht fertig.
Es war ein gutes Scheck. Deswegen willst du wissen, welches Toy das war.
Erwischt. Weil das kaufe ich nicht, wenn es so lange dauert. Als die Polizei ankam, zu ihr dann in den Lagerraum dazu kam, hat sie aufgehört, es zu benutzen und hat es fallen lassen. In anderen Berichten heißt, sie hat ihr T-Shirt angelassen, aber die Hose ausgezogen. Vielleicht war sie nicht ganz nackig. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie viel die Gute noch anhatte. Jedenfalls wurde sie festgenommen. Wegen, jetzt weiß ich gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt, indecent exposure.
Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Wahrscheinlich, ja, ausziehen in der Öffentlichkeit. Und wegen was wurde sie noch angeklagt? Warte mal kurz, das habe ich hier. Ah ja, Diebstahl, Ladendiebstahl.
Aber ist es Diebstahl?
Finde ich auch ein bisschen fragwürdig.
Man
also
hat
der
ihr
Lagerraum
nicht die
gehört
Zeit
doch
gegeben,
auch noch.
Sie ist ja nicht rausgegangen.
Ja. Es kam dann raus, dass Theresa leicht betrunken war, weil sie zum Frühstück schon 6 Bier hatte. Oder seit dem Frühstück schon 6 Bier hatte. Es war 19:30 am Abend. Also sie war nicht mehr ganz nüchtern, jedenfalls, als sie das gemacht hat. Weiß man jetzt nicht, würde sie das auch machen, wenn sie ganz nüchtern gewesen wäre. Ich habe das Foto gesehen, ich sage ja.
Ja.
Aber man muss ihr zugute halten, dass diese Fotos halt, die sie von den Häftlingen machen, die jetzt, oder ja, von den Leuten, die sie eben gerade aufnehmen, meistens nicht gut sind. Ja.
In den seltensten Fällen.
Also das siehst du nie so schön
Bilder
aus, wie du sein könntest.
Sind auch von diesem einen hübschen Gefangenen, der da im Gesicht noch so ein bisschen
tätig. Ach, der nachher ist. Dann zum Model geworden ist.
Ja, richtig, genau. Aber ansonsten sind diese, wie heißen die, Mugshots oder
Mugshots,
so? Die sind doch wirklich schrecklich.
Unvorteilhaft.
Ich glaube, schlimm
jeder sieht da schrecklich drauf aus.
Ja. Kann natürlich sein, dass ich das sonst niemals sagen würde, wenn ich sie so sehen würde auf der Straße. Ja, ein Officer wird zitiert: Als ich die Türen geöffnet habe und in den Lagerraum reinkam, habe ich die Frau gefunden. Sie saß in einem Bürostuhl mit ihren Füßen auf einem Tisch drauf. Sie hatte in ihrer Hand ein rosafarbenes, penisförmiges Sexspielzeug, das sie in einer masturbierenden Art verwendet hat.
Hat sich
in a masturbatory manner. Ich kann das jetzt nicht anders übersetzen.
Ich stelle mir
zumindest
vor,
nicht zweckentfremdet. Also
ja, stimmt. Wie das hier im nüchternen Deutschland dann in dem Polizeibericht drin gestanden hätte.
Ja, sie hat übrigens auch irgendwas zum Anziehen geöffnet und anprobiert. Und alles zusammen hat weniger gekostet als $50.
Vielleicht war das so ein Kink, dass sie das gerne so in der Öffentlichkeit, und sie wollte erwischt werden. Ja. Gibt's ja auch viele, die das irgendwie.
Auch möglich, ja. Also sie wurde jedenfalls dann angeklagt eben, und sie war schon polizeibekannt, weil sie schon ein paar Sachen gemacht hatte seit 2001. Zum Beispiel Sexarbeit, die nicht erlaubt ist, dann im Besitz von Drogenzubehör, also Crackpfeifen oder sowas zum Beispiel, und auch, ja, also so ein paar Sachen. Dann war sie auch noch 2020, früher im Jahr, schon wegen Autodiebstahls verhaftet worden.
Aber sie war nicht unter Drogeneinfluss, also sie stand nicht unter Drogeneinfluss, als sie da verhaftet wurde?
Okay. Nein.
Nur das Bierfrühstück.
Nö, nur leicht. Bisschen beschickert. Damenspitz, wie man bei uns sagt.
Frühschoppen nennt man das bei uns, glaube ich.
Ja. Also das war's von Theresa Stanley. Wie sieht das aus bei euch? Würdet ihr das, könnt ihr euch das vorstellen, das selbst zu machen?
Masturbieren in der Öffentlichkeit?
Na, ich überlege mal ganz kurz.
Nein.
Nein, richtige Antwort. Es gab nur eine richtige.
Aber es wäre jetzt auch gut gewesen, wenn eine von uns jetzt, auf jeden Fall. Das habe ich schon gemacht.
Ja. Das, normaler Dienstag.
Genau.
Ja, das war der True Crime Teil, oder?
Ich würde sagen, das war der True Crime Teil. Wir haben jetzt nämlich noch Fragen und Impulse vorgeschlagen bekommen von Acast. Zum Thema Scham und Vorsorge und Krebs im weitesten Sinne. Ich würde sagen, da schauen wir einfach mal rein, oder?
Mhm. Ja.
Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dieser ersten Frage an. Was wäre dir peinlicher, wenn du plötzlich auf einer Bühne bei einem Podcast-Live-Auftritt vor 100.000 Leuten ohne Klamotten dastehst? Oder wenn dein WhatsApp-Account geleakt wird und alle mitlesen könnten? Und die Unterpunkte sind so: Was ist dir peinlich? Wo liegen deine wunden Punkte? Löst dein Körper Schamgefühl bei dir aus? Dein Körper als Ganzes oder Teile? Und eben Bezug zum Brustkrebsthema: Tastest du dich zur Vorsorge regelmäßig ab oder schämst du dich eher für deine Gedanken, deinen Körper?
Also, ich glaube, ich hätte trotzdem weniger Probleme damit, wenn mein WhatsApp geleakt würde, als vor so einer großen Menschenmasse unbekleidet zu stehen. Vielleicht gar nicht, weil ich unzufrieden mit meinem Körper bin, aber trotz allem wäre das irgendwie keine Situation, weil ich dann die Leute ja wirklich direkt vor Augen hätte. Wenn mein WhatsApp-Inhalt geleakt würde, würde ich vielleicht nicht die Leute direkt sehen. Ich glaube, deswegen wäre das eher ein Problem für mich. Aber jetzt bezogen auf meinen Körper oder Vorsorge abtasten, da habe ich jetzt kein Problem mit. Und da habe ich jetzt auch nicht irgendwie Problem mit, darüber zu sprechen oder auch mit meinen Freundinnen mich darüber zu unterhalten. Ich finde das total wichtig und gerade irgendwie je älter man wird, umso häufiger bekommt man das aus dem Bekanntenkreis mit, dass irgendwie vielleicht doch mal jemand betroffen ist und ich finde, das rüttelt einen auch immer noch mal so ein bisschen wach und da wird einem noch mal klar, wie wichtig es ist, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen und sich untersuchen zu lassen oder auch selber zu untersuchen.
Also machst du das auch regelmäßig, so selbst abtasten?
Ja, tatsächlich. Ich bin nämlich schwanger, bekomme ein Baby und muss regelmäßig ja meinen Bauch einölen. Ich möchte natürlich keine Schwangerschaftsstreifen bekommen und so, ne? Und dann öle ich halt komplett den kompletten Oberkörper ab und dabei taste ich mich tatsächlich auch im Grunde mit ab. Mhm. Wahrscheinlich mache ich es nicht so, wie das genau vorgegeben wurde, aber im Moment bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass das ausreichend ist.
Okay. Lisa?
Ja, ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass ich es weniger schlimm fände, wenn mein WhatsApp-Chat geleakt werden würde. Ich gehe tatsächlich regelmäßig zur Vorsorge. Ich habe tatsächlich irgendwann mal, ich habe mich mal abgetastet und dabei habe ich was gefühlt und das war das schlimmste Wochenende, was ich jemals irgendwie hatte. Es war jetzt nachher nur, ja, irgendwie kurz vor der Periode haben wir Frauen das ja schon mal, dass da irgendwie ein bisschen Kalk oder so sich staut. Das war es jetzt letztendlich, zum Glück. Aber deswegen habe ich eine enorme Angst, mich selber abzutasten, weil das irgendwie so schlimm damals war. Mhm. Was ich allerdings mal vorhatte, war, ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gibt, aber hier in Deutschland gibt's, das nennt sich Discovering Hands. Das sind blinde Frauen, die dich dann abtasten nach einem ganz besonderen Mechanismus und die können halt dadurch, dass die sich ja komplett auf das Gefühl verlassen, können die das viel besser machen. Also ich kann da jedem nur raten, sich da mal zu informieren. Ich finde das irgendwie eine richtig gute Sache und ich wollte das demnächst auch mal machen, weil es tatsächlich hier auch in der Umgebung einige Praxen gibt, die das anbieten.
Okay, das ist cool.
Die spüren dann noch mehr sozusagen.
Die können das irgendwie, die gehen ganz gesondert vor. Man kriegt dann auch so Klebestreifen und die tasten dann wirklich alles ganz speziell ab und können das auf jeden Fall deutlich früher, glaube ich, sogar diagnostizieren als Mammografiegeräte.
Wow.
Weil die viel mehr in das Gewebe reingehen können.
Spannend, okay.
Ist wahrscheinlich auch angenehmer.
Auf jeden Fall.
So eine warme Hand, hoffentlich warme Hand. Meine Gynäkologin hat meistens kalte Finger.
Das stimmt.
Als so ein Gerät, wo du da halt so eingequetscht wirst.
Genau,
auch. Ja. Also ich würde lieber, also erst einmal will ich lieber gefragt werden. Aber ich wäre lieber nackt, weil ich keine Lust drauf habe, dass jeder meine intimsten Gedanken kennt.
Verständlich.
Also, ich habe so eine App, so eine, wie heißt denn das? NFP-App, also natürliche Familienplanung, wo ich immer meine Temperatur messe in der Früh und dann eintrage. Und da werde ich auch immer erinnert, hey, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, deine Brust abzutasten. Und das ist für mich ganz praktisch, weil alleine würde ich da auch nicht dran denken, glaube ich.
Mhm.
Oder zweimal im Jahr, aber nicht immer wieder. Und du, Amrei?
Also ich glaube auch tatsächlich, dass es mir lieber wäre, wenn ich es mir aussuchen müsste. Ich will es mir eigentlich nicht aussuchen.
Ja.
nackt vor tausenden Menschen stehen. Weil einerseits, glaube ich, wenn man das dann mal hat, ist es saumäßig befreiend. Also ich kenne es, ich war tatsächlich aus einem mich selbst überlisten Impuls heraus, teilweise für Zeichenkurse Aktmodell. Und es ist wahnsinnig befreiend, wenn man den Schritt mal getan hat, den Bademantel einfach fallen zu lassen, weil es ist unter Anführungszeichen nur ein Körper. Also wenn ich in der Sauna war, danach fühle ich mich viel selbstverständlicher und wohler in meinem Körper als davor, weil es sind, jeder Körper ist unterschiedlich.
Das stimmt.
Es ist ein Körper, Punkt. Ich meine, ich würde gern gefragt werden davor, aber ja. Und ähnlich wie bei Franziska, eben, WhatsApp ist halt doch, man teilt halt Gedanken nicht mit jedem oder gewisse Momente oder
manchmal schreibe ich halt auch Sachen, die in dem Moment gerade sind und zwei Stunden später, ach.
Ja. Finde ich halt auch spannend. Ich glaube, weil wir alle eher sagen, eben Körper ist gar nicht so intim, unter Anführungszeichen, oder macht uns eben dadurch nicht so sehr aus als unser Sein, unsere Gedanken, unsere Zustände. Zur Vorsorge, ich bin tatsächlich, was Brustabtasten und Vorsorge anbelangt, viel zu feig. Also ich stehe zu meinem Körper, aber ich taste mich selten selber ab. Ich wüsste tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht, wie es korrekt geht. Also perfektes Mash-up, um tatsächlich da mal daran zu gehen, weil ich auch tatsächlich Angst davor habe, was wäre, wenn. Ist bescheuert, weil dafür gibt es ja, die Vorsorge. Aber das ist wirklich so ein Thema bei mir, wo ich immer wieder das Gefühl habe, will ich überhaupt wissen, was da rauskommt.
Das sagen ja tatsächlich super viele und ich kann da vielleicht aus eigener Erfahrung einmal sagen, dass, also in meiner Familie ist Krebs leider wirklich ein sehr großes Thema. Also bei uns haben viele Krebsdiagnosen und unter anderem Darmkrebs. Und Darmkrebs ist ja auch wie Brustkrebs gut behandelbar, wenn man es frühzeitig entdeckt. Ja. Und mein Papa hat sich immer gesträubt, der wollte nicht, ne, zur Darmspiegelung. Ganz schlimmes Thema, will er nicht. Und ja, und dann hatte er aber irgendwann Probleme und musste. Hat nach der Darmspiegelung dann auch gesagt, hey, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Ist ja gar nicht so schlimm. Und dabei ist dann tatsächlich auch rausgekommen, dass er Darmkrebs hat. Und er würde nämlich heute auch sagen, geh zu den Vorsorgeuntersuchungen, weil dir bleibt so viel Leid dann auch erspart. Und er hat das nämlich aber genauso gesagt. Er hat auch früher immer gesagt, naja, was ich nicht weiß, macht mich ja nicht heiß. Und ich kann den Gedankengang auch nachvollziehen, ne? Weil man hat ja selbstverständlich Angst davor, was kommt raus und was passiert dann mit mir, wenn es rauskommt. Ne? Und vielleicht, wenn ich es nicht weiß, dann ändert sich ja erstmal nichts, ne?
Kann man es vor sich herschieben oder mit Scheuklappen da durchlaufen, ja.
Das stimmt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Dann haben wir noch eine Frage hier. Dein Leben wird auf Reset gedrückt und du kannst dich nur entscheiden zwischen alles haargenau nochmal so erleben oder komplett anders. Keine gleiche Entscheidung. Wow. Was würdet ihr wählen? Auch zum Punkt Gesundheit. Gibt es mehr Menschen, mit denen du gern mehr Zeit verbracht hättest? Persönliche Krankheitsgeschichten? Erlebnisse mit Ärzten vielleicht?
Das ist aber echt eine schwierige Frage.
Soll ich?
Lisa, gern.
Ja.
Also ich glaube, ich würde alles nochmal ganz genauso machen, wie ich das auch gemacht habe. Natürlich gibt es irgendwo, klar, Verwandte, die vielleicht früh verstorben sind, wo man sagt, okay, mit denen hätte ich halt irgendwie gerne mehr Zeit verbracht. Irgendwie die Großeltern. Man hat die Zeit nicht so richtig genossen, weil man als Kind vielleicht auch nicht darüber nachgedacht hat, dass es irgendwann, also dass das Leben endlich ist.
Ja.
Gesundheitstechnisch bin dadurch, dass ich immer sehr, sehr, ich habe immer sehr, sehr große Angst, deswegen gehe ich zum Glück immer zu den Vorsorgeuntersuchungen. Marie kann es bestätigen. ich mache mich immer wahnsinnig bekloppt. Zum Thema Ärzte, ganz viele, gerade übergewichtige Menschen, haben ganz oft das Problem, dass Ärzte da so ein bisschen, da wird immer alles auf das Gewicht geschoben, ja, nehmen Sie mal ab und dann wird das schon besser. Aber da möchte ich sagen, dass ich habe so tolle Ärzte, die das nie irgendwie zum Thema gemacht haben und die immer alles, was ich, wenn irgendwas war, das sehr, sehr ernst genommen haben und mich da sehr, sehr unterstützt haben. Da habe ich irgendwie Anfang des Jahres noch drüber nachgedacht, wie glücklich ich bin, solche tollen Ärzte halt um mich rum zu haben, weil man hört das immer wieder, da gibt es auch ganz viele interessante Instagram-Accounts, wo ja Menschen davon halt berichten, wie mit denen umgegangen wird, weil die halt übergewichtig sind und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und das muss auch keiner, muss das irgendwie dulden.
Ja.
Weil,
ja.
Ja.
Aber kennst du dann eben diesen Struggle, ernst genommen zu werden oder deine Symptome, dass die ernst genommen werden?
Ja, also ich mache mich eher selber bekloppt, aber gehe erst zum Arzt, wenn ich halt wirklich auch irgendwas habe. Und ich hatte zum Beispiel Anfang des Jahres mal so Ohnmachtsattacken, wahrscheinlich aus Stress.
Ui, okay.
Und da hatte ich natürlich dann auch ein bisschen Sorge. Und dann hatte mein Arzt direkt gesagt, nee, wir machen das jetzt einmal komplett, checken wir dich einmal durch. Ich habe dann auch eine Darmspiegelung gemacht und habe wirklich einfach mich mal komplett auf den Kopf gestellt, war dann auch beim Gynäkologen und beim Orthopäden. Ach, der Orthopäde, der war nicht so nett, aber das war auch nicht mein normaler Arzt. Stimmt, der war ein bisschen... ansonsten wurde das immer ernst genommen tatsächlich.
Super.
Ja. Ja. Wie sieht das bei euch aus?
Also zum Thema Ernst nehmen und Ärzte kann ich aus meiner Erfahrung berichten. Ich habe mich früher geritzt, also ich habe Narben an den Armen, die man sieht. Mir geht's gut, ich habe Therapie gemacht, ich bin an einem ganz anderen Punkt, als ich vor 10, 15 Jahren war. Und ich kenne das teilweise, wenn ich war einmal wegen einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus, also akut, Unfall, Vorfall, Symptom. Und ich habe ungelogen 3 Ärzte gebraucht, bis ich ernst genommen wurde mit den Symptomen. Ich habe gesagt, ich hatte einen Unfall, das ist passiert, jetzt war mir schwarz vor Augen, mir schlecht. Also ich hatte all die Anzeichen und die ersten 2 Ärzte oder Ärztinnen in dem Fall waren so, ja, ich sehe, sie haben sich geritzt, haben sie gerade Stress, geht's ihnen nicht gut? Und ich war Mitte 20, ich war erwachsen und das ist sowas, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn jemand viel säuft oder kifft oder ich habe keine Ahnung, um mit Stress umzugehen, dann sieht man das nicht. Mein Muster damals war halt das als Jugendliche. Und also da mit diesem Ernstnehmen, da habe ich teilweise schon Themen. Manchmal, nicht immer zum Glück, aber ich habe eine tolle Hausärztin jetzt, die mich da sehr ernst nimmt und das überhaupt nicht anspricht. Aber das ist so ein Punkt, wo ich schon merke, mit dass es ein Stigma ist, unter Anführungszeichen. Einfach, weil ich halt damals keinen anderen Weg wusste.
Ich weiß auch nicht, was das damit zu tun haben soll, wenn dir schwarz vor Augen wird, wenn du eine Gehirnerschütterung hast.
Ja, der Stress, weißt eh, das ist halt dann so ein sensibles Wesen, dass ich das nicht anders weiß, als sich zu ritzen. Ach Gott, ja, psychisch labil. Ganz ehrlich, selbst wenn, sollte man Symptome ernst nehmen.
Auf jeden Fall.
Ja. Das ist ja auch sowas. Also selbst wenn das tatsächlich nur unter Anführungszeichen ein Stresssymptom gewesen wäre oder ein psychisches Symptom, selbst dann wäre es doch wichtig, den Menschen ernst zu nehmen.
Das macht mich richtig wütend.
Also ich habe mit Ärzten so ein Thema, deswegen habe ich vorhin Franziska gebeten, dass sie die Frage liest, was Bedauern anbelangt oder Vorsorgeuntersuchungen machen. Ich werde dann jetzt, glaube ich, sehr schnell sehr emotional. Ich habe vor 2,5 Jahren meinen Vater verloren an andere Krankheiten, nicht Krebs. Da bedauere ich sehr, dass ich nicht mehr Zeit mit ihm verbracht habe oder ihn näher kennengelernt habe, als er noch gelebt hat. Und auch da hatten wir immer wieder Ärzte, Palliativteams, wo wir beharren mussten auf die Symptome und dass auf die Symptomatik eingegangen wird und nicht nach Schema F. Und es ist, glaube ich, immer noch so ein Lotteriespiel, an wen man gerät, ob das kompetente Menschen sind. Wir hatten großartige Physiotherapeuten, wir hatten ein Palliativteam, das Medikamente gegen die eine Krankheit verschrieben hat, das ungelogen bei der anderen vorherrschenden Krankheit zum Tode geführt hätte. Und hätte meine Mutter nicht den Beipackzettel gelesen, hätte das Medikament ihn mit der anderen Krankheit einfach getötet. Also schneller, als es die Krankheit getan hat. Und deswegen bin ich da teilweise einfach so schnell so auf 180 und noch relativ emotional.
Ja, verständlich.
Total. Und ich kann immer nur, glaube ich, empfehlen oder meiner Erfahrung nach andere Meinungen einholen, andere Ärzte fragen, wenn es denn möglich ist, was nach wie vor ein saumäßig elitäres Thema ist, habe ich Zeit, Geduld, Ressourcen, Finanzen, um jemand anderen zu fragen. Aber wichtig ist leider nicht auf eine medizinische Meinung sich zu verlassen oder zu vertrauen.
Ja.
Ja. Hier in Deutschland haben wir, ich weiß nicht, wie das in Österreich aussieht, aber hier in Deutschland haben wir auch die freie Ärztewahl. Das heißt, man darf immer auch sich noch eine Zweitmeinung einholen. Also man kann, da wird, also wir dürfen einfach auch zu mehreren Ärzten gehen. Man braucht das nicht mit einem zu besprechen. Und ich glaube auch mal, dass es ganz gut ist. Gerade vielleicht auch, wenn es halt gerade um spezifische Themen geht, wie weiß ich nicht, zum Beispiel Endometriose. Da ist ja nicht jeder Gynäkologe kennt sich mit diesem Teilgebiet halt aus und dann ist es halt auch super wichtig, zu jemandem zu gehen, der sich da einfach auch auskennt. Aber ich, also das zu hören, das macht mich sehr, sehr traurig. Also ich finde das ganz, ganz schlimm, dass du die Erfahrung da auch machen musstest.
Ja, es ist, wie es ist, so sage ich immer. Ich kenne halt diese verzweifelte Ohnmacht von, aber wen fragt man denn dann? Mhm. Weil man geht zu Fachärzten, man geht zu Ärzten, um sich Hilfe zu holen, um irgendwie Unterstützung zu bekommen. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass man auf sein Bauchgefühl vertraut und dass man nachfragt und dass man eben, wenn man abgewiesen wird, so mies es ist, sich vielleicht auch Unterstützung holt im Freundeskreis und der Familie und sagt, nein, und wir gehen zu einem nächsten Arzt und nein, wir hinterfragen das. Weil es sind halt nicht die Götter in Weiß, unter Anführungszeichen. Sie können viel.
Ich glaube, das ist dann der Punkt, wo wir wieder zu Maries Geschichte kommen. Dass dann viele verzweifelt werden und zu irgendwelchen Wunderheilern gehen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da haben wir heute den großen Vorteil von Google. Fakten checken.
Vor- und Nachteil, aber ja.
Ja, richtig, absolut. Ja. Manchmal ist man kränker, als man vielleicht eigentlich ist. Richtig, genau. Ja.
Nein, aber ich meine jetzt, was die Medikamente angeht.
Ja, absolut.
Wie du gesagt hast, Amrei, deine Mama hat den Beipackzettel gelesen. Ja. Und das war gut so. Und wenn mir jetzt jemand sagt, Traubensäure, das ist gut, dann wäre es super, das zu googeln und da unterscheiden zu können, was sind Seiten, die tatsächlich vertrauenswürdig sind und was sind Seiten, die irgendwelchen Schwurblern gehören und die nur ihr eigenes Zeug verkaufen wollen. Ja. Mhm. Ich verstehe die Angst, die da oft aufkommt und dass man halt alles versuchen will. Und da muss man eben nochmal unterscheiden, was ist es tatsächlich wert und was nicht.
Ja, absolut.
Marie, Franziska, gibt's bei euch...
Ja, also ich habe auch eine, das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so sehr die Frage, gell? Aber ist wunderbar, worüber wir reden stattdessen. Ja. Ich habe auch eine Geschichte von Arzt hat mir nicht geglaubt. Und zwar habe ich mir eine Spirale legen lassen, Kupferspirale, also zur Empfängnisverhütung. Und die Ärztin, die das gemacht hat, bei der war ich schon seit, ich weiß nicht, 10 Jahren wahrscheinlich, erstens hat sie mich nicht untersucht auf Geschlechtskrankheiten. Hätte sie machen sollen? Sollte man, weiß ich jetzt. Ja, bevor man sowas legt, sollte man. Ja, wir sind beide irgendwie davon ausgegangen, dass ich nichts habe. War nicht der Fall. Ich hatte Chlamydien. Ah. Die sind mit der Spirale dann in die Gebärmutter hineingekommen. Und das war schon mal nicht gut.
Nee, absolut nicht.
Dann war nicht gut, dass ich, seit die Spirale drin war, furchtbare Schmerzen vom unteren Rücken bis in die Fußsohlen hatte. Also so, dass Leute, so alte Omas mit ihrem Rollator, ja, mit diesem Ding, mit dem sie so ganz langsam sich wie eine Schnecke fortbewegen, dass die schneller waren als ich. Die Leute haben mich angeschaut, was ist denn mit der? Die ist doch auf irgendwas drauf. Ich habe mich in Zeitlupe bewegt, dass wenn du nur kurz hingeschaut hättest, hättest du nicht gesehen, dass ich mich überhaupt bewege. Aber irgendwann musste ich halt trotzdem mal raus und Sonne und Luft und ein bisschen was einkaufen. Dann bin ich nochmal hin, habe gesagt, das Ding, das muss es sein. Ja, also Antibiotika wegen den Chlamydien, die sind ja ganz schön. Oder was es halt war, was ich da bekommen habe. Aber wir müssen das Ding entfernen. Hat sie gesagt, na, ich ziehe es jetzt ein bisschen weiter runter und dann schauen wir. Dann hat sie es ein bisschen weiter runtergezogen. Und am nächsten Tag waren die Schmerzen auf einer Seite meines Körpers weg. Dann bin ich nochmal hingegangen und habe gesagt, raus damit. Ja, aber dann haben sie 500 Euro ausgegeben für nichts. Ja, ne, ich habe Schmerzen, ich will, dass dieses Ding raus ist. Entweder sie machen es jetzt raus oder ich mache es raus. Dann hat sie es rausgezogen. Am nächsten Tag waren die Schmerzen auch auf der anderen Seite weg.
Wow.
Na, aber ich habe die ja schon tausenden Leuten gelegt und nie war irgendwas. Ja, gute Frau, bei mir war was.
Wie, das heißt, sie hat dir oder deinem Körper die Schuld gegeben? Hm.
Sie hat mich nicht ernst genommen, meine Schmerzen nicht ernst genommen.
Wow.
Und ich wusste, woher es kommt. Mhm. Und sie hat es mir nicht geglaubt. Es war alles nur Zufall anscheinend. Mhm. Da bin ich nie wieder hingegangen.
Gut, ja,
verständlich.
Ja,
ja, auf jeden Fall.
Meine Mutter geht leider immer noch dahin. Und die, bei der ich als nächstes dann war, also bei der bin ich immer noch, die hat gesagt, naja, also mit dieser Form des Uterus hätte ich das aber nicht unbedingt gemacht.
Aha. Oh, das kann doch nicht wahr sein, oder? Also.
Okay. Interessante Info, danke.
Wow. Das kommt ja, ja auch fast einem Scharlatan gleich, ne? Also weder die Untersuchung vorher auf die Erkrankung, die ja auch in jedem Fall super wichtig ist, so oder so. Also ich glaube, jeder geht doch eigentlich davon aus, wenn man regelmäßig zum Gynäkologen geht, dass dann auch auf sowas untersucht wird. Und ja, dann
wirst du nicht
mehr. Und ich glaube, nur bis 25, also in Deutschland.
Ja, stimmt. Bei Chlamydien ab einem gewissen Alter nicht mehr, ne? Genau, das stimmt. Ja.
Aber die muss sagen, ey, wir machen erstmal einen Test auf alles.
Ja, richtig, genau.
Nicht, damit sich irgendwas weiter oben einnistet, was sonst vielleicht wieder von selbst verschwunden wäre. Richtig. Aber dann
eben. Und dann noch, wenn eigentlich vielleicht die körperlichen Voraussetzungen gar nicht optimal sind dafür. Das kommt wirklich kommt einem so vor, als wollte sie unbedingt diese 500 € verdienen.
Und wenn du halt...
Und auf das Recht beharren, das ist ja immer, auch Ärzte dürfen sich irren. Wenn mir ein Arzt sagen wird, boah, okay, komisch hatte ich noch nie, aber ich glaube ihnen, wir schauen, was wir anders machen können, super. Ärzte sind auch nur Menschen. Mhm. Aber, ja.
Stimmt.
Ja.
Marie,
hast du noch eine Geschichte dazu?
Ja, jetzt überlege ich gerade. Also ich kann wieder eigentlich den Bogen spannen zum Anfang von der Frage, indem ich einfach die Entscheidung, also mir überlegt habe, was ich lieber hätte. Ich glaube, ich würde auch nochmal alles genauso machen. Ich bin grundsätzlich ziemlich zufrieden mit den Entscheidungen. Klar waren da super viele Fehler dabei, wo man dann im Endeffekt dann zum Glück oder hoffentlich ein bisschen draus gelernt hat. Ja, es gibt natürlich auch Todesfälle, wo ich jetzt denke, okay, hätte ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit zum Beispiel mit meiner Oma verbracht oder sie hat jetzt leider nicht mehr erfahren, dass ich noch das Urenkelkind bekomme. Das ist total schade, weil das war wirklich ihr allergrößter Wunsch. Aber ja, so ein bisschen glaube ich, dass sie das als jetzt wirklich knapp hinter ihrem Tod im Grunde, ja, ich schwanger geworden bin, glaube ich, dass das sie da so ein bisschen die Finger im Spiel hatte. So tröste ich mich da so auf jeden Fall. Und ja, von daher also so richtig, dass ich an Ärzte geraten bin, die mir jetzt nicht geglaubt haben, kann ich nicht sagen. Super. Bisher habe ich da zum Glück, toi toi toi, Klopf auf Holz, nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Aber ich kann das auch nur bestätigen, es schadet nie, sich eine Zweitmeinung einzuholen, das zu hinterfragen, sich selber vor allem zu informieren. Und man sollte sich da, ich meine, wir sind ja zwangsläufig dadurch, dass wir vielleicht dann keine gelernten Mediziner und Medizinerinnen sind, so ein bisschen darauf angewiesen, andere Meinungen ja, beziehungsweise den Rat von Mediziner, Medizinerinnen einzuholen, aber es ist, schadet nie, sich einfach selber zu informieren und auf jeden Fall nicht
auf
immer
eigenen Körper
auf die Götter
weiß.
Ja, richtig, genau. Wenn man Schmerzen hat, dann ist das nicht, also ich hatte früher ziemlich viel mit Blasenentzündungen immer zu tun und irgendwann hieß es, ja, aber es sind keine Bakterien da. Ich habe gesagt, ja, aber ich bilde mir die Schmerzen ja nicht ein. Also es muss ja irgendwas sein. Tatsächlich hat sich das am Ende, als dann mein Blinddarm rausgekommen ist, weil der auf einmal entzündet war, hatte sich die Geschichte mit der Blasenentzündung irgendwie erledigt. Ob das tatsächlich im Zusammenhang gestanden hat, keine Ahnung, aber jedenfalls hatte ich danach damit nicht mehr so schlimm zu kämpfen.
Es ist ja auch spannend, dass der Großteil an medizinischer Forschung an weißen Männern adjustiert wird. Mhm. Also bestes Beispiel, ich meine, Franziska und ich wissen, ich werde eher als Männerhasserin abgestempelt in unserem Podcast. Also hey, nein, das ist
go for it.
Es ist halt leider ein Fakt, dass die Empfehlungen für die Dosis der Medikamente für einen durchschnittlichen weißen Mann sind.
Also auch die Herzinfarktanzeichen sind bei Männern und Frauen einfach unterschiedlich.
Ja.
wenn eine Frau auf die Anzeichen eines körperlichen Anzeichen eines Herzinfarkts hört in ihrem Körper, wird sie ziemlich sicher ihren eigenen Herzinfarkt nicht als solchen deuten. Um jetzt medizinische konkrete Tipps zu geben, müsste ich es googeln. Ich will jetzt keinen Blödsinn sagen, aber ich weiß, dass tatsächlich die Schmerzen bei Frauen anders sind, die einen Herzinfarkt andeuten, als bei Männern. Das ist das beste Beispiel dafür, dass es einfach ganz verschiedene Recherche gibt und dass halt auch jeder Körper und auch jeder jedes Geschlecht unterschiedlich reagiert.
Ja.
Neue Frage?
Ja, mach mal noch eine. Ja, gerne. Wie wär's mit Nummer 6?
Ja, gut. Was hilft dir mehr beim Trauern, Lachen oder Weinen? Als Unterimpulse sozusagen Story zu Schicksal meistern mit Humor oder eher Wut, Raum für Emotionen und Therapie?
Also, ich bin in unserem Podcast dafür bekannt, dass ich sehr viel weine.
Yay!
Ich kann das sogar konkret benennen. Also mein Papa, der hat letztes Jahr seine Krebsdiagnose bekommen und ich habe zu meinem Papa also ich liebe auch natürlich meine Mama genauso wie mein Papa, aber ich habe zu meinem Papa eine ganz andere Bindung. Und meine Angst seit meiner Kindheit oder seit meinem Jugendalter war immer, dass irgendwann Papa eine Krebsdiagnose bekommt. Ich hatte da immer Angst vor. Und dann war es letztes Jahr dann soweit. Und für mich war auch irgendwie immer Krebs im Zusammenhang mit Tod. Also ich habe Krebs immer mit Tod verbunden. Das heißt, die Diagnose kam und ich dachte direkt, das heißt jetzt, Papa stirbt. So, das war mein erster Gedanke. Ich habe tatsächlich, also mein Cousin ist tatsächlich Arzt. Wien hat ihn jetzt. Er ist jetzt nach Wien gezogen. Ah, er arbeitet jetzt in Wien.
Einer meiner Cousins ist Arzt und arbeitet in Deutschland.
Wir haben getauscht.
Ja.
Mit ihm habe ich dann telefoniert und danach habe ich wirklich erstmal, ich habe geweint, richtig, also so habe ich in meinem Leben, glaube ich, noch nicht geweint, also so, dass ich sogar zwischenzeitlich irgendwie das Gefühl habe, ich muss schreien, weil es war so in mir drin, ich bin dann auch zum Pferd, habe da auch noch ganz viel geweint und habe dann relativ schnell sogar eine Therapie angefangen. Also ich hatte das große Glück, dass meine beste Freundin bei einer Hausärztin arbeitet, die auch Therapeutin ist, die hat mir ganz, ganz schnell einen Termin besorgt, damit ich erstmal in so eine Verhaltenstherapie reinkomme, weil ich zu diesem Zeitpunkt echt wirklich große Probleme hatte, da irgendwie mit umzugehen. Und turns out, ich kann jedem wirklich nur ans Herz legen, sich Hilfe zu holen und auch eine Therapie anzufangen, gerade auch wenn man mit solchen Schicksalsschlägen umgehen muss, weil ja, man sagt das ja immer so salopp, aber wenn ich mir mein Bein breche, gehe ich auf jeden Fall ja auch zum Arzt und fange nicht an, da selber irgendwie zu operieren. Ja. Und mir, ich habe da mal Grey's Anatomy gesehen. Und ich habe mich da lange Zeit vorgesträubt, habe aber dann schon in den ersten paar Therapiestunden gemerkt, oh, da sind vielleicht auch Dinge aus der Kindheit, die noch aufgearbeitet werden müssen. Und
es gibt immer was. Es gibt immer was, worüber man reden kann.
Genau.
Ja. Niemand hat keine Probleme.
Genau, richtig. Und es ist ja auch irgendwie ein Thema Vorsorge, ne? Also da mal aufzuräumen mit jemandem, der sich da auskennt. Und natürlich hat man seine Freunde und ich rede auch sehr, sehr viel mit meinen Freunden. Ich war auch direkt, ich glaube, einen Tag nach der Diagnose bei Marie, ne? Und das ist natürlich auch super wichtig. Aber jemand, der da vielleicht auch ein bisschen neutral drauf guckt und vielleicht einem auch so ein paar Schemen an die Hand geben kann, was kann man machen, damit es einem erstmal auch für den Moment besser geht und auch vielleicht für die Zukunft da ja ein paar Dinge an die Hand zu geben, ist wirklich nie verkehrt. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, weil mir das damals wirklich richtig gut geholfen hat.
Ja. Ja, also ich glaube, ich kann mich dann nur anschließen, rauslassen, Emotionen in einem sicheren Umfeld, immer toll, weil sie gehen nicht weg, nur weil man sie schluckt und unterdrückt.
Ja.
Auch egal, wie irrational das scheinen mag. Oh Gott, was war ich wütend zum Beispiel, jetzt auch eben im Verarbeitungsprozess. Ja, es ist okay, man darf es scheiße finden. Wirklich. Ja. Oh Gott, es ist alles okay. Also alles, was raus muss, muss raus. Ob man jetzt, also ich hätte gern Humor zur Trauerbewältigung. Ich habe ihn noch nicht gefunden, muss ich sagen.
Wobei ich bei der Beerdigung von meiner Oma lachen musste. Aber ich dachte, das war so ein Übersprung.
Ja, einfach nur so, ja.
Ja, Lachen und Weinen sind ja gar nicht weit voneinander entfernt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Manchmal kann so ein Lachkrampf auch irgendwie ins komplette Heulen übergehen.
Ja. 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 Hm. Und wie du sagst, also ich glaube, sich professionelle Hilfe zu suchen, ist immer toll, weil die sind nicht umsonst Profis. Und man tut schon mehr, ich glaube, auch wenn das bei einem Klienten, Klientin unterbewusst passiert, man tut mehr als nur reden bei einem Therapeuten. Die wissen schon, wie sie Gespräche lenken, welche Hinweise sie geben. Und es ist definitiv, wie Franziska sagt, niemand hat keine Probleme, eine gewisse Form von eben Self-Care, Vorsorge, auch eben psychisch und mental. Was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, nur weil man meint zu wissen, was wie lang dauern sollte, an Verarbeitung, an Trauer, an Schock, das Leben hat meistens andere Pläne. Also ich glaube, mein größter Lernprozess aus dem allen ist nach wie vor zu nehmen und anzunehmen, was da ist und wie ich reagiere, auch wenn ich keine Lust drauf habe.
Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn jemand trauert, dass man nicht sagt, boah, das ist ja schon 3 Monate her, kannst nicht endlich mal drüber hinweg sein.
Ja.
Absolut. Oder zu sagen, ja, guck mal, die weint überhaupt gar nicht. Also ja. so nah scheint er das auch nicht zu gehen. Ja. Also es gibt halt einfach keine, kein richtig und kein falsch. Das muss einfach jeder für sich entscheiden.
Ein so toller, ganz kurz, weil ich das so grandios fand und ich habe es vor, ich glaube, 2 Monaten zum ersten Mal gehört und das war so eine Mauer, die irgendwie eingebrochen ist bei mir. Diese typischen 5 Schritte der Trauerbewältigung von Kübler-Ross, glaube ich. 5 oder 7, keine Ahnung. Dieses erst hat man Wut und dann Akzeptanz und keine Ahnung. Die sind nicht für trauernde Menschen gedacht, die um jemanden trauern. Die sind für Menschen gedacht, die um ihr eigenes Leben trauern, weil sie wissen, dass sie sterben. Und jeder, also auch ganz oft, wenn ich mit Menschen geredet habe, kurz nach dem Tod meines Vaters, war so, ja, okay, ach ja, jetzt bist du da in dem Stadium. Es ist so eingefahren in unserem Bewusstsein. Es gibt die 5 Stadien der Trauer und dann ist Trauer abgeschlossen. Trauer gefühlt für mich und für meines Wissens ist nie abgeschlossen. Du lebst damit. Manchmal stärker, manchmal schwächer. Man lebt damit, das ist das Leben. Aber diese 5 Schritte sind nur für todkranke PatientInnen gedacht.
Was für eine Frechheit zu sagen, ah ja, jetzt bist du bei Stufe 4, na, dann ist sie gleich schon wieder vorbei, oder? Mhm. Also, werde mir doch nie einfallen, sowas. Mhm. Ja, wow.
Marie, hast du Gedanken zu eben Trauerbewältigung, Therapie?
Ja, ich kann mich auch euch nur anschließen. Also, ich sehe das wirklich genauso. Man soll es rauslassen. Jeder muss für sich selber herausfinden, was er in dem Moment braucht, was ihm gut tut, ob er weint, von mir aus auch lacht. Also ich bin jetzt auch nicht diejenige, die dann die Humor dann irgendwie da so rausholen kann. Aber wenn das für jemanden funktioniert, dann soll er doch bitte auch das machen und von niemandem dafür verurteilt werden. Ja. Weil es gibt halt einfach kein richtig und kein falsch. Und sich professionelle Hilfe zu suchen, kann wirklich nie schaden. Theoretisch bräuchte jeder, glaube ich, einen Psychologen oder einen Psychotherapeuten. Es wäre schön, wenn die einfach viel weiter verbreitet wären und mehr Kapazitäten hätten, damit einfach jeder das Angebot annehmen kann. Weil ich finde es ganz schlimm, dass das so schwierig ist, jemanden zu finden. Weil gerade in manchen Situationen ist es dann akut und man braucht dann Hilfe und nicht in 3-4 Monaten, wenn dann vielleicht irgendjemand, der dann vielleicht Kassenpatienten aufnimmt, Zeit hat. Ne? Das ist, finde ich, echt ein großes Manko an dem Ganzen. Und dass es immer noch so verrufen ist und so ein schlechtes Image irgendwie hat, weil ich finde, das dürfte überhaupt nicht so ein Tabuthema sein. Es ist das Normalste der Welt und wir sind halt alle menschliche Wesen mit Gefühlen und da.
Zum Glück.
Ja, richtig, genau. Und da einfach so ein bisschen Hilfe mit an die Hand zu bekommen, kann einfach niemandem schaden. Mhm. Und also mir hat es geholfen in der Trauerbewältigung jetzt eben, als meine Oma gestorben ist, dass es erstmal über so einen längeren Zeitraum noch ging, weil ich bin jemand, der hat total Probleme damit, so vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Und ich mag auch Überraschungen nicht besonders gerne. Und für mich, ich wurden mit in dem Haus meiner Oma und jetzt ist sie ja nicht mehr da, aber ich hatte halt immer die Möglichkeit, über die Zeit, in der dass sich das halt angebahnt hat, regelmäßig hinzugehen und bei ihr zu sein und mich so auf meine Art und Weise von ihr zu verabschieden. Und das war für mich in dem Moment der richtige Weg. Und so war dann der wirkliche Tod gar nicht mehr dieses Erlebnis, was mich dann so
runtergerissen hat und mir so den Boden unter den Füßen weggerissen hat, sondern für mich war das genau das Richtige, dass ich mich so langsam von ihr verabschieden konnte und für mich schon damit beginnen konnte, ja, das so ein bisschen zu verarbeiten.
Mhm. Ich finde es schön, dass du gesagt hast, manche brauchen halt den Humor. Also auch wenn man es jetzt selbst nicht nachvollziehen kann, manche machen halt vielleicht Witze, die man selbst pietätlos findet. Mhm. Aber lass die Person doch die Witze machen, die es selbst betrifft. Es betrifft
ja, ganz wichtig. Ja.
Ja, richtig, genau.
Weil eben jeder hat seine eigene Art, damit umzugehen. Und ja, also ich bin absolut pro Therapie auch. Und vor ein paar Jahren habe ich ganz plötzlich erfahren, dass ein Freund von früher gestorben ist, nicht an Krebs. Und ich war im Ausland und wurde irgendwie über Facebook so vor vollendete Tatsachen gestellt. So, ja, das war ganz schlimm und ich habe da gerade eine Ausbildung gemacht und habe mir dann den Tag freigenommen, bin durch die Stadt gegangen, habe mir einen ganz, ganz bunten Pullover gekauft und wenn ich den trage, dann denke ich an ihn. Also ich denke sonst auch manchmal an ihn, aber das war irgendwie so das Ding, dieser Regenbogenpulli, da denke ich einfach immer an ihn. Ja, das ist was Schönes. Also ich trage diesen Pulli sehr gerne und ich mag das, dass es eben was Buntes ist und was Lebensbejahendes. Mhm. Als meine Großmutter gestorben ist an Krebs, war ich, glaube ich, wie alt war ich denn? Ich weiß es gar nicht so genau, 19 oder so. Und die wollte, also ich habe in Österreich gelebt und sie in Bayern und die wollte dann nicht, dass ich sie noch sehe, als sie eben immer schwächer wurde und das Ganze sich auch dann irgendwie ans Bett gefesselt war. Was ich irgendwie schade finde, sie wollte halt, dass ich sie so in Erinnerung behalte, wie sie eben gesund ist und frisch und fröhlich. Sie so in Erinnerung behalte, wie sie sich gern auch sehen wollte, ja. Schön. Mich hätte es jetzt nicht gestört, aber ich glaub, muss ich auch akzeptieren.
Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, so allumfassend, wenn wir jetzt von Brustvergrößerungen früher gesprochen haben oder wie man Menschen sieht. Es tut ja nichts zur Sache, wenn man einen Menschen gern hat und schätzt und liebt, wie er aussieht, wie er sich verhält, weil er oder sie krank ist. Also ich hab meinen Vater gute 2 Jahre extrem leiden sehen und egal, ob ich ihn da mit begleitet habe oder nicht, ist er mein Papa, der mich auf den Schultern getragen hat und keine Ahnung und mir bei Dingen geholfen hat. Und das schmälert ja nichts. Und ich denke mir vielleicht, dass es vielen Menschen so geht, die krank sind, dass sie so nicht gesehen werden wollen. Mhm. Aber da sind wir ja wieder bei dem Thema, Menschen sind so wertvoll für das, was sie sind und nicht für das, wie sie aussehen. Oder wenn sie vielleicht auch andere Charakterzüge bekommen, weil sie gerade krank sind, weil sie Schmerzen haben. Das tut ja nichts zur Sache, wie man zu jemandem steht, finde ich. Also ich würde mir nur wünschen, dass Freunde und Familie, wenn sie Nähe und Unterstützung brauchen, die auch bitten oder zulassen, auch wenn sie gerade nicht on top of the game irgendwie sind.
Ja. Und Trauer, auch wenn es jetzt vielleicht den eigenen Körper betrifft. Ich meine, zum Glück habe ich, soweit ich weiß, nicht Krebs, aber man kann ja auch selbst trauern und eben Angst haben. Gleichzeitig, dann kannst du lachen, dann kannst du weinen, dann kannst du Witze drüber machen oder in dein Kissen schreien oder, wie Amra immer sagt, boxen gehen. Also es gibt einfach, da kommen die Daumen nach oben, es gibt einfach so unterschiedliche Arten, mit Angst und Trauer umzugehen. So viele verschiedene Arten, wie es halt Menschen gibt.
Ja. Und alles, was halt andere und im besten Fall einen selbst nicht gefährdet oder schadet,
ist ganz super. Wichtig.
Und ganz ehrlich, manchmal, also mit diesem Selbstschaden, ich glaube ganz ehrlich, manchmal tut es auch gut, sich einen Abend einfach anzusaufen.
Ja.
Oder Pizza bestellen, Eis essen, 3 Tage Friends durchbingen und die Welt einfach Welt sein lassen. Es ist, gönn's dir. Wenn es gut tut, gönn's dir.
Ja,
es ist es auch, ne? Die Welt wäre viel schöner, wenn wir alle irgendwie ein bisschen mehr den anderen einfach sein lassen und nicht werten, einfach mal ein bisschen wertfreier durch die Welt gehen würden. Richtig. Und nicht jedes Verhalten oder jedes, weiß nicht, wenn sich irgendjemand optisch verändert oder so, dass das alles einfach irgendwie immer auf die Goldwaage und das hasse ich auch, diese, also dieses typische Hausfrauen-Lästern. Ne? Mhm. Hast du schon die Helga gesehen? Die hat doch wieder 5 Kilo zugenommen. Ja, und? Mhm. Dann ist es halt so. Ne?
Man, ach, die hat eine neue Frisur, die will jetzt irgendwie noch aus ihrem Leben was machen. Die meint jetzt wohl, jetzt muss sie cool sein. Lass sie doch cool sein!
Ja.
Absolut.
Deswegen. Ja. Jetzt brauchen wir aber irgendwie noch einen lustigen Abschluss.
Wenn wir wollen, können wir ja ganz zum Schluss noch, wir machen das immer was Schönes zum Schluss, um ganz leicht rauszukommen.
Wir auch.
Super.
Wir auch, okay.
Dann fange ich mal mit was Schönem zum Schluss an für euch beide.
Mhm. Okay.
Welches Tier wäre die jeweils andere? Also Lisa, was würdest du spontan sagen, welches Tier wäre Marie? Und Marie, was würdest du sagen, welches Tier ist Lisa?
Boah, ist das alles
spontan. Spontan, aber mit Begründung.
Spontan mit Begründung, richtig. Ja. And go.
Okay. Also ich würde sagen, Lisa ist ein wilder Mustang, weil ich ziemlich weiß, dass ihr, ja warte, meine Erklärung kommt noch. Erstmal weiß ich ja, dass sie Pferde über alles liebt und dass das, also es gibt ein Pferd, das ist ihr Seelenpferd und dem vertraut sie sich immer an und das muss sie aufbauen, wenn es ihr nicht so gut geht. Mit dem erlebt sie schöne Ausritte und genießt den Moment. Und ich weiß, dass ihr größter Wunsch ist, mal so einen Wanderritt, ich glaube, in den USA zu machen. Und ich würde ihr wünschen, als Wildpferd einfach selber da durch die Gegend zu galoppieren und mit der Herde gemeinsam da durch die Gegend zu ziehen.
Wow, stark.
Sehr schön.
Also für mich ist Marie wie eine Löwenmama, würde ich tatsächlich sagen, weil, also ich habe tatsächlich ein Problem, also ich weine zwar sehr viel, aber ich habe ein Problem damit, vor anderen Menschen zu weinen, aber bei Marie habe ich kein Problem damit. Ich habe schon sehr früh angefangen, bei Marie einfach zu weinen und Marie ist auch so mit eine meiner ersten Ansprechpartnerinnen, wenn es irgendwie darum geht, dass ich meinen Rat brauche. Mhm. Marie weiß auch immer alles über mich und sie steht auch immer für ihre Lieben ein. Also da kann man immer auf Rückendeckung, da weiß man, die kriegt man auf jeden Fall. Und Marie haut Ex-Freunden, wenn sie sie ansprechen, mit Taschen auf die Finger.
Allein aus Solidarität natürlich.
Wunderbar. Hey.
Ja, deswegen ist Marie auf jeden Fall für mich eine Löwenmama.
Oh, schön.
Ach, süß. Habt ihr die Frage schon beantwortet? Ansonsten fände ich es auch interessant, wenn ihr die auch beantwortet.
Wir hatten die schon, ja.
Ah ja, okay. Da müssen wir jetzt noch was überlegen, Lisa.
Ich habe eine Idee.
Okay.
Wer von euch beiden würde denn eher aus Versehen in ein Verbrechen hereingeraten?
Die ist gut, die Frage.
Aus Versehen.
Ich würde, glaube ich, sagen,
finde ich jetzt schon wieder sehr gefährlich, weil das kann jedem aus Versehen passieren.
Ich würde aber eher sagen, dass ich die wäre, weil ich irgendwie zu naiv und verpeilt bin manchmal und Dinge einfach so verstehe, wie ich sie verstehe. Und gerade wenn es darum geht, jemanden zu, ich habe so spontan das Bild von, ich helfe jemanden beim Umzug und eigentlich räumt er gerade eine Wohnung leer. Und sag, Hilfe, ja klar, ich helfe dir, warte, komm, lass uns gemeinsam schaffen, wir alles, yeah.
Könnten Sie das mal eben halten?
Genau, ja, Fingerabdrücke, yay. Oder Franziska, was meinst du? Ich glaube, du bist dann eher so investigativ mit, ja, warum, wie lang soll ich helfen, was genau machen wir hier? Und Amra ist so, ja klar, ich bin dabei, okay.
Ja, hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt. ich kann mir auch vorstellen, dass du aus Versehen einer Sekte beitrittst oder sowas.
Nein. Nein, weil dafür weiß ich zu viele Hints und Hinweise und Gefahrenpunkte, weil wir das oft genug besprechen. Alles, was zu,
das stimmt natürlich,
zu einfangend und fesselnd wird, da bin ich weg. Und jeder, der mir sagt, du musst, weil sonst, sage ich nicht, ich muss gar nichts.
Naja, das, du musst, weil sonst, es kommt ja immer erst sehr spät. Aber weil natürlich die Frage war, aus Versehen, ja, wie gesagt, aus Versehen kann durchaus sein, dass da irgendwas passiert.
Welches Verbrechen willst du denn aus Versehen begehen? Sextoys zu spät bezahlen.
Ja, genau das. Naja, gut, aber das ist ja eher eine sehr schwierige Sache.
Hintergrund der Frage ist vielleicht, weil ich bin sehr, sehr tollpatschig und
und naiv.
Na, hören Sie mich.
Ich musste so lachen, als Amrei das erzählt hat, weil ich dachte, das ist Lisa. Das ist auch perfekt zu Lisa.
Ja, doch. Sehe ich mich ganz vorne mit dabei.
Also was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass ich mal vergesse, irgendwas tatsächlich an der Kasse noch aus der Tasche rauszunehmen und dann daheim drauf komme, dass ich es nicht bezahlt habe. Ist noch nicht vorgekommen. Es war manchmal schon sehr knapp dran.
Mir ist es schon passiert.
Mir auch.
Aber mit so einem Sixpack Wasser, was ich unter dem Wagen auf dieser Ablage hatte.
Und das ist aber auch gefährlich. Dann auch so, Ja.
Aber hat da der Supermarkt nicht Teilschuld irgendwie?
Ich bin mit so einer CD raus. Die haben ja eigentlich den Spiegel oben, ne? Um zu
eigentlich
gucken.
Schon, genau.
Ja.
Du hast eine CD geklaut, Lisa.
Ja, aus Versehen.
Oh, okay.
Ich bin aus dem Mediamarkt und ich bin am Security noch vorbeigegangen und hatte sie so auf dem...
Ja, aber dann sind sie selber schuld.
Und was habe ich gemacht? Richtig, ich bin wieder zurückgelaufen.
Gut.
Hab gesagt, ich habe aus Versehen diese CD geklaut.
Ja, alles richtig gemacht, siehst du? Das ist Theresa Stanley, oder wie sie hieß, nicht passiert. Die ist nicht dann zur Kasse gegangen und hat gesagt, ja, ich wollte ja gerade bezahlen.
Die war dabei, den zu verstecken.
Ja, aber die Polizei ist ja auch zuvor gekommen. Vielleicht hätte sie es ja noch wollen. Vielleicht.
Ja, wie lange soll man denn warten?
In dubio pro reo.
Ja, das war's eigentlich von uns, oder? Ich wollte noch was sagen, was mir ein bisschen ein Anliegen ist, weil es irgendwie noch nicht vorgekommen ist. Natürlich können auch Männer Brustkrebs bekommen, nicht nur Frauen. Jeder Mensch einfach, der eine Brust hat, kann Brustkrebs bekommen.
Ja.
Bei Körperteilen, die du nicht hast, wird's dann schwierig. Jetzt, ich sehe mich zum Beispiel jetzt nicht mit Prostatakrebs, aber Brustkrebs kann einfach jede Person betreffen.
Ja.
Und darum sollten sich auch Männer abtasten.
Auch ganz wichtig, da vielleicht nochmal hervorzuheben, dass auch das eben wichtig ist und kein Grund zur Scham, sowieso nie. Aber ich kann mir vorstellen, dass Männer dann nochmal mehr Scham verspüren könnten, wenn sie als Männer eben Brustkrebs bekommen. Und auch das ist einfach eine Krankheit, wie leider jeder andere auch.
Ja, weil es immer so als Frauenkrankheit gilt. Ja, ist aber nicht so.
Mir wäre vielleicht auch noch wichtig, nochmal zu sagen, dass Vorsorge sehr, sehr wichtig ist. Also macht da wirklich am besten jetzt, wenn ihr die Folge hört, Termine.
Ja. Oder mal selbst einfach abtasten.
Genau, und hört auf euren Körper. Also wenn ihr irgendwo ein komisches Gefühl habt und ihr wollt das abklären lassen, dann macht das und lasst euch da auch nicht abwimmeln, weil man hört ja auch immer wieder, dass dann Leute auch abgewimmelt werden, wenn es halt der Fall ist. Ich glaube, dass unser Bauchgefühl uns da viel mehr verrät, als dass irgendjemand anders kann, und beharrt da auf eure Einschätzung, weil ihr kennt euren Körper am besten.
Und wenn dann jemand sagt, ach Gott, du bist so sensibel oder so überempfindlich. Sensibel heißt nur, man spürt sich. Es ist gut, wenn man sich spürt und weiß, was einem gut tut, was nicht passt, wo es zwickt. Es ist keine Beleidigung und es ist nichts, wofür man sich schämen muss, wenn man sensibel ist oder eben spürt, ich glaube, da passt was nicht. Lieber 5-mal zu viel als 1-mal zu wenig.
Ja.
So ist es.
Weiter geht's mit Mash Up Against Cancer, in der nächsten Folge dann mit Leben lieben lassen und starke Frauen. Hört doch mal rein. Ihr findet die nächste Sonderepisode bei beiden Shows im Feed. Wir verlinken euch die in den Shownotes.
Apropos Shownotes, schaut da dieses Mal wie gesagt unbedingt rein, denn dort findet ihr unsere Mash Up Against Cancer Spendenaktion für Pink Ribbon Deutschland und für Yes We Cancer.
Ich habe die Zeit mit euch sehr genossen. Danke fürs Plaudern und Austauschen.
Ja, danke, ja, danke schön. Es war sehr intim, sehr persönlich.
Oh ja. Danke dafür übrigens, dass ihr so intime Sachen auch mit uns geteilt habt.
Danke euch.
Ja. Danke euch, ja.
Bleibt ja so.
Für uns war es auch sehr schön, sehr angenehm, mit euch zu reden. Und ich bin ganz überrascht, in welche Richtung das Gespräch gegangen ist. Aber ich freue mich total darüber.
Ja. Liebe darf's ein bisschen Mord sein, Hörende. Wenn ihr wollt und Mordgeflüster noch nicht kennt, gern mal bei den Mädels reinhören. Mädels, Frauen, bei den tollen beiden. Und vielleicht will ja der eine die andere von Mordgeflüster mal bei uns reinhören.
Das wollen wir hoffen.
Ja,
natürlich. Genau. Das ist uns übrigens auch schon vorgeschlagen worden. Also wir haben ganz häufig gesagt bekommen, ob wir mal was mit euch machen können.
Cool.
Deswegen denke ich, dass sich einige HörerInnen darüber sehr freuen werden.
Oh ja.
Und vielleicht machen wir auch wirklich mal einfach eine normale, also normale unter Anführungszeichen, also eine Kriminalfolge.
Gerne.
Mash-up.
Ja, total gerne.
Ja, das klingt doch gut.
Dann war es das für heute.
Mhm.
Ja, das war eine Sonderfolge von Darf's ein bisschen Mord sein und Mordgeflüster. Ich bin Marie.
Ich bin Lisa.
Ich bin Amrei.
Ich bin Franziska.
Bussi, Baba.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.